Vitamin D. Das ist ja eins der streitbarsten Themen, die mir so einfallen, wenn es um, ja, sagen wir mal, manchmal auch so ein bisschen halbseidene medizinische Diskussionen geht. Brauchen wir das? Müssen wir das nicht dauernd supplementieren? Da gibt es auch fürchterlich viel Unfug. Kennt ihr sicherlich auch, der gerade online gerne verbreitet wird. Aber es ist einfach ein Thema, was sehr viele beschäftigt. Und Überraschung, selbst die Zahnimplantologie hat sich jetzt intensiver damit auseinandergesetzt. Wir schauen uns heute die neue Leitlinie dazu an.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen. Willkommen zu einer Dosis Wissen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag ab 6 in der Früh mit einem Thema in schnellen 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 5. Februar.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Gleich zu Beginn haue ich euch mal eine kleine Zahl hin. 1,3 Millionen, wusste ich auch nicht, aber so viele Zahnimplantate werden jährlich in Deutschland eingesetzt. Das ist ja ganz schön viel. Und wie kommt das Vitamin D da jetzt ins Spiel? Wenn man dieses Implantat vorzeitig verliert und was das genau bedeutet vorzeitig, dazu kommen wir später noch, dann steht auch immer wieder eben dieses ominöse Vitamin D, beziehungsweise natürlich der zu niedrige Vitamin D-Spiegel im Raum, könnte der schuld sein. Und da gibt es auch viele Meinungen und zum Glück jetzt auch immer mehr Evidenz. Und gerade ist nun eben die neue S3-Leitlinie Relevanz der Vitamin D-Bestimmung und Supplementierung auf die Implantatprognose und Augmentationschirurgie erschienen. Von der Deutschen Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde herausgegeben. Und wir haben auch mit dem Leitlinienkoordinator sprechen können, mit Knut Grötz. Er ist Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Also holt euch den ersten Kaffee des Tages. Genießt den doch vielleicht in der Sonne, dann brauchen wir diese ganze Vitamin-D-Diskussion nicht, soweit bei euch ein bisschen Wintersonne scheint. Und dann legen wir mal los. So, und nach der ersten knalligen Zahl, den 1,3 Millionen Implantaten, braucht ihr natürlich gleich noch die Zahl hinterher, wie viele denn vorzeitig verloren werden. Das ist bei 1-5% der Fälle der Fall. Das heißt also eigentlich gar nicht so viele. Die meisten haben eine sehr hohe Langzeithaltbarkeit von diesen Implantaten. Und unser Experte Knut Grötz ergänzt da an der Stelle auch, eigentlich haben ein Drittel aller Patientinnen und Patienten jenseits des Alters von 25, die ein Implantat bekommen, Risikofaktoren für eine verzögerte Wundheilung oder Knochenregeneration und damit eben auch für den Implantatverlust. Also eigentlich ist es eine eher größere Gruppe. Und dazu gehören auch nicht nur Patientinnen mit bestimmten Organeinschränkungen, sondern auch Medikamenten wie Antiresorptiva oder diejenigen, die eine Strahlentherapie durchmachen, auch die gehören zu Risikogruppen. Genauso wie Menschen mit Diabetes, gerade erst recht, wenn der Diabetes schlecht eingestellt ist, dann ist es eher auf lange Sicht schwierig mit den Implantaten. Das sind alles Kollektive, so der Experte Grötz, bei denen man sagen kann, wenn hier jetzt die Stellschraube Vitamin D-Mangel noch dazukommt, dann kann das einen relevanten Nachteil produzieren. Das kommt also quasi on top bei einem Drittel aller. Und warum ist Vitamin D bei den dentalen Implantaten überhaupt Thema? Naja, wenn man sich überlegt, wie das eigentlich eingesetzt wird, das ist ein direkter Kontakt der Implantatoberfläche mit den Kieferknochen, mit der Knochenstruktur. Das heißt, wir haben in der Heilungsphase nach dem Einsetzen da einen Abbau, einen Umbau, Neuaufbau der Knochensubstanz. Das muss sich im besten Falle vernünftig irgendwie verbinden, Halt finden. Und da spielt natürlich Vitamin D eine große Rolle. Wissen wir alle aus dem Grundseminar, Physiologie, Knochen auf- und Umbau, Vitamin D ist essentiell, ganz klar, wenn es fehlt, haben wir ein Problem. Und deshalb könnte man natürlich sehr, sehr schnell schlussfolgern, oh Gott, da muss ich super genau drauf achten. Aber ist es denn wirklich so, dass ein geringer Vitamin D-Spiegel den Verlust eines Zahnimplantats begünstigt? Und dann ist ja auch noch die Frage, wie kriege ich das denn raus? Ich sehe es den Menschen ja nicht an der Nasenspitze an. Denen fehlt Vitamin D. Bis zu 50%, je nach Jahreszeit, haben in Deutschland die Menschen einen klinisch relevanten Vitamin D-Mangel. Das heißt also, ich muss die richtigen irgendwie rausziehen. Und da hat sich jetzt die neue erste Leitlinie drum gekümmert. Zu der ersten Frage, hängt das zusammen, Vitamin D-Spiegel und Supplementierung, hat das Einfluss auf die Implantatprognose, auf die Knochenphysiologie im Kieferkamm? Da ist ganz klare Antwort, unklar. Also die Evidenzlage ist unklar. Unser Experte Knut Krötz ergänzte dazu, die Deutsche Gesellschaft für Implantologie als wissenschaftliche Gesellschaft hat festgestellt, dass dieses Thema eventuell auch zu einem Geschäftsmodell metamorphosieren kann, so hat er es formuliert. Damit meint er nichts anderes, als in den Wertezimmern hängen dann vielleicht Werbetafeln, auf denen suggeriert wird, ja, lassen Sie sich doch bitte jede Woche Ihren Vitamin-D-Spiegel messen. Kostet auch nur 20 Euro, vielleicht auch ein bisschen mehr, denn das macht Sie ja insgesamt gesünder, Implantat hält länger. Und auch um da eine bessere Entscheidungsgrundlage für alle einfach zu schaffen. Deshalb gibt es jetzt diese systematische wissenschaftliche Bewertung der Thematik. Zuallererst muss man sagen, in der Leitlinie gibt es eine Menge, Menge Negativempfehlungen. Also kommen jetzt eine Menge Nichts. Erstes Beispiel und die wichtigste Empfehlung. Aus der Literatur leitet sich keine evidenzbasierte Indikation zur routinemäßigen, ungezielten Vitamin-D-Bestimmung vor und nach Implantation ab. Also nicht einfach so bestimmen. Die zweite. Eine routinemäßige, ungezielte Vitamin-D-Supplementierung vor und nach Implantation sollte nicht erfolgen. Noch eine Negativempfehlung, auch schön. Eine routinemäßige, ungezielte Vitamin-D-Bestimmung und Supplementierung im Zuge einer Periimplantitis-Therapie, die Worte meinen es heute gut mit mir, sollte nicht erfolgen. Also auch hier keine Empfehlung. Und das ist wirklich nur eine Auswahl von einigen Empfehlungen, die drinstehen und die meistens eben negativ sind. Das Schwierige bleibt aber rauszufinden, bei wem würde es denn aber Sinn machen? Also wie selektiere ich denn diejenigen, die ich testen sollte? Und da hat unser Experte ein paar Tipps für uns. So sagt er, aus der Literatur haben wir, eben die Leitlinienkommission, einige Hinweise abgeleitet, welche Patientengruppen denn genau eventuell von einer Vitamin D Messung, einem Monitoring profitieren würden. Und jetzt kommen ein paar Gruppen. Zum Beispiel diejenigen, die einen Vitamin-D-Mangel anamnestisch angeben können und sagen, ja, hier, schauen Sie mal, da hatte ich schon mal ein Problem, das wurde auch substituiert, ich habe hier eine Messung vorliegen. Zweite Gruppe, diejenigen, die einfach ein höheres Alter haben, also ab dem 7. Lebensjahrzehnt. Dritte Gruppe, Patientinnen und Patienten mit Leber- oder Nierenerkrankung, weil natürlich beide Organe an der endogenen Synthese von Vitamin D maßgeblich beteiligt sind. Und als letztes Subkollektiv nannte unser Experte Grötz Patientinnen und Patienten, die in der Anamnese angeben, dass sie schon mal einen ungewöhnlichen Implantatverlust durchgemacht haben, also ohne eine vorhergegangene Infektion. Oder es hat einen frühen Verlust des Implantats in der Einheilungsphase gegeben, obwohl eigentlich alles okay war, die Person systemisch gesund. Das sind die Gruppen, auf die man dann wirklich ein Auge haben muss und bei denen Monitoring oder Bestimmung in welcher Art auch immer von Vitamin D Sinn macht. Und der Experte meinte dann auch, so haben sie doch dann eigentlich eine recht personalisierte Behandlung. Und genau so würde er das auch als Handlungsempfehlung an alle Kolleginnen und Kollegen weiter herantragen. Und er sagte nochmal ganz klar, der Benefit für diese jetzt gerade genannten identifizierten Subgruppen ist tatsächlich evidenzbasiert auch. Das sind epidemiologische Daten, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut. Und seit Fertigstellung der Leitlinie sind außerdem noch weitere Studien erschienen, die das auch bestätigen, dass es diese Subgruppen mit dem erhöhten Monitoringbedarf gibt. Sein Fazit war also, ja, da sind eine Menge Negativempfehlungen drin, aber die sind nun einmal alle fest auf dem Boden der Evidenz verankert. So ist es nun mal. Und daraus ergibt sich eine routinemäßige Vitamin-D-Messung bei allen Menschen, ist nicht indiziert, ist nicht nötig. Und eine routinemäßige Supplementierung bei allen erst recht nicht. Das ist jetzt ein Originalzitat von ihm. Zudem dürfen wir nicht vergessen, betonte er auch, dass im Falle von Vitamin D durchaus das Risiko einer Hypervitaminose besteht. Und damit habt ihr jetzt auch gleichzeitig schon das Fazit von dieser Folge mitbekommen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich gebe euch jetzt nur noch einmal mit, wie viel substituieren wir denn, wenn ein Mangel vorliegt. Natürlich 1000 Einheiten pro Tag, zack, fertig. Regelmäßiges Monitoren und Kontrollieren im Nachhinein, wenn ich substituiere, nicht vergessen, nicht übers Ziel hinausschießen und aufhören. Wenn man denn genügend substituiert hat, dann habt ihr alles richtig gemacht. So, und wir haben offensichtlich auch eine Menge richtig gemacht, denn ob ihr es glaubt oder nicht, ihr habt eben gerade jetzt die 999. Folge von der Dosis Wissen gehört. Vielen Dank an der Stelle schon mal, dass ihr uns so treu seid, denn ohne euch könnten wir natürlich nicht immer weiter und weiter und weiter machen. Aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, morgen senden wir die 1000. Folge von der Dosis Wissen. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen, denn das haben wir natürlich als Spezialfolge konzipiert. Dennis und ich haben uns wieder im Studio getroffen und wir sprechen da länger über das Thema Weiterbildung und Lernen, auch eben im Berufsalltag, weil das hoffen wir ja, dass wir das für euch so ein bisschen sind. Eine Stütze für Weiterbildung und lebenslanges Lernen. Mich würde es auf jeden Fall total freuen, wenn ihr uns da morgen auch noch in der 1000. Folge begleitet. Vielleicht auch am Wochenende. Folge ist, wie gesagt, ein bisschen länger.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.